Namen vergessen.
So läuft. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe?
58.
58 schon.
So ist es. Ja, herzlich willkommen, Enya. Enya allerdings nicht vollständig, sondern nur En von Enya. Herzlich willkommen, Sönetjan. Auch nicht vollständig, sondern nur Sö.
Ja. Anja hat heute Dienst, muss arbeiten. Muss 24 Stunden arbeiten.
Du beginnst sozusagen die Show, wie du alle deine Logs beginnst. Dass wir erstmal alle über die Dienstsituation deiner Frau aufgeklärt werden.
Sie steht da jetzt auf Dienst.
Nein, also Sönetjan kennen ältere Hörer bereits. Sören ist uns erstmal als Co-Autor im Blog sehr, sehr lieb. Ist aber auch jemand, der in Schwerin so eine kleine Sonderrolle spielt. Weil ihm nämlich die Zahlen komplett egal sind. Du dümpelst ja schon seit Ewigkeiten irgendwie bei 100 Caches rum oder so, ne? So 100 und ein bisschen.
Ja, so 100 und ein
bisschen. Aber wenn man dann die Liste durchguckt, dann sieht man, dass das wohlgewählte Caches sind.
Da eben die Zahlen mir völlig egal sind, geht es eigentlich wirklich danach, wir wollen Spaß haben. Und gut, sicherlich jeder hat auf eine andere Art und Weise Spaß, aber wir suchen uns also in erster Linie so Multis raus, Mysteries, Tradis, wenn wir sehen, da ist also irgendwie eine witzige Idee dabei oder wirklich ein ganz, ganz klasse Ort. Und häufig werden wir auch gefragt, Mensch, ihr seid doch in der Gegend, dann macht doch noch die und die und die. Wir suchen uns also wirklich einen raus und den machen wir. Und dann kann uns eigentlich auch egal sein, ob da noch links und rechts welche da liegen, sondern machen wir eigentlich wirklich nur diesen einen. Weil der ist also der, auf den wir uns vorbereitet haben, wo wir der Meinung sind, Mensch, da können wir was Schönes erleben. Und so kommen da natürlich auch keine Zahlen zusammen. Aber wie gesagt, ich weiß es gar nicht, wie viel wir haben. Also irgendwas um die 100 müssten das sein.
Nee, und wer hier in Schwerin cacht, der kommt überhaupt nicht an Enya-Caches vorbei. Es sind, glaube ich, 20 mittlerweile. Ne, jetzt 21, ne? Dank,
21.
Dank des neuen Tradis. Enya ist unter anderem Spezialist für Mysteries. Da haben wir uns schon an manchem ganz schön die Zähne ausgebissen, nicht, aber auf alle Fälle da schon ganz schön dran rumgeknabbert. Und weil Enya ein wenig mikrofonscheu ist, ist das genau das, was wir heute von ihm erleben werden. Stille.
Jo.
Nein, das stimmt nicht. Aber Sören ist unter anderem deswegen da, weil die beiden einfach ein total gutes Team sind. Und man sich einfach sicherer fühlt in Begleitung, stimmt's?
Genau, so ist das.
Deine Geschichte zum Geocaching, wie kam's?
Ja, eigentlich angefangen hat das damit. Ich muss erstmal überlegen, wie das überhaupt anders angefangen hat, vor ungefähr 2 Jahren. Das war, eigentlich wollte ich eine Sache machen für meinen Sohn zum Geburtstag. Eine Schatzsuche, habe ich mir dann damals so gedacht. Und da habe ich dann im Internet mal recherchiert und dann kam irgendwann auch mal Schatzsuche mit GPS und sowas, und dann habe ich mir dann durchgelesen und da habe ich mal geguckt. Open Caching war das damals, Geocaching kannte ich damals noch gar nicht. Und da habe ich noch reingeguckt, habe ich gedacht, Mensch, im Umkreis, mir die Koordinaten rausgesucht bei uns hier so, da liegen ja tatsächlich welche. Und dann müssen wir gucken, ob die wirklich da sind, ob das alles hier Lug und Betrug ist. Und so fing es dann an. Und dann habe ich dann gelesen, dass man wirklich nur mit GPS die meisten Sachen machen kann, und da habe ich mir ein GPS besorgt. Und bin dann los. Übrigens, für meinen Sohn habe ich dann nichts mehr gemacht. Zu seinem Geburtstag.
Der hat weinend in der Ecke gelegen, nee, und du warst Geocaching.
Nee, den habe ich ja mitgeschliffen.
Es gab ja nur eine andere,
die habe ich ja mitgeschliffen. Dann sind wir nach Bansko gefahren, zur Lewitzmühle.
Das war ein schöner Cache. Den gibt es leider nicht mehr.
Den gibt es leider auch nicht mehr. Und dann,
bei dem habe ich eine ganze Weile überlegt, was meint er da eigentlich?
Ja, das wussten wir auch zu dem Zeitpunkt nicht. Das war ja auch nur so eine Sache. Ein Hint oder ein Hind haben wir damals immer. Ist ja so. Ja, was ist das denn so, ne? Ja.
Mittel gegen blaue Flecke. Ich dachte,
das südliche Mittel, was gegen blaue Flecke hilft. So war das. Ja, und mein Sohn hat es dann auch tatsächlich gefunden, dank seiner kleinen Hände. Die Dose, wusste auch nicht, Mikro, was ist das und so weiter. Und dann saß er im Auto, ja, schön, jetzt sollen wir locken. Wie heißen wir denn überhaupt? Ja, und da wir Arno denn schon kannten vom Namen her, dann nennen wir uns halt Enya. Enrico und Janis. Also unsere Vornamen haben wir dann so gelockt.
Und das war ärgerlicherweise schon weg und deswegen hat das Ganze noch eine 1 gekriegt.
Nee, das war bei Open Caching, da gab es das noch. Ah. Da konnte ich mich noch so einen Account zulegen mit Enya. Und irgendwann hat Arne mich dann mal angeschrieben, wo ich den Stein in den Tisch gelegt habe, das war mein erstes Mikro damals. Den habe ich bei OpenCaching dann gelockt, weil ich Geocaching, wie gesagt, kannte ich noch gar nicht. Ob ich dann nicht den auch bei geocaching.com reinstellen wollte, weil mit OpenCaching machen die meisten Cacher gar nicht mehr. Und dann wollte ich meinen Account einfach rübernehmen, ging nicht. Warum auch immer, dann musste ich mich Enya 1 nennen, aber. Und so ist die 1 hinten rangekommen, weil Enya ging nicht bei OpenCaching. Vielleicht wollte er auch unbedingt 5 Stellen haben, ich weiß es nicht.
Also insofern, wer nach deinem Cache sucht, muss Enya 1 suchen und nicht bloß Enya, sonst findet er die falschen Sachen.
Das ist richtig.
Was ist dein Lieblingscache von Enya?
Also es gibt da mehrere. Also so richtig klasse fand ich die Trolle-Serie. Wo sind die Trolle? Teil 1, 2 und 3, wobei leider gibt es jetzt ja nur noch 2 Teile. Ganz großartig fand ich, glaube ich, den vorletzten. Schaurig ist, durchs Moor zu gehen. Mit einem richtig pfiffigen Rätsel und nachher auch eine prima Landschaft. Und last but not least, der Yin-Yang-Tempel. Also diese Jagd nach den beiden Travelbugs fand ich einfach klasse. Ich hatte auch das Glück, dass mir immer kurz vor der Nase jemand den Travelbug wegschnappt.
Kannst du das kurz erklären, was das damit auf sich hat?
Ja, genau. Die Idee ist eigentlich, dass es 2 Travelbugs gibt und auf jedem steht eine Koordinate. Auf dem einen die Nordkoordinate, auf dem anderen die Ostkoordinate. Ja, und wie eben die Sache bei Travelbugs ist, die reisen also so durch die Gegend, sodass man also das Problem hat, dass man also zu den richtigen Caches kommen muss, auch zu dem Zeitpunkt, wo die Dinger eben noch da drin sind, um überhaupt da ranzukommen. Und ich hatte damals das Pech und genau genommen eigentlich das Glück, dass mir vorher das jemand wegschnappte, sodass ich also wirklich ein bisschen Spannung hatte und dann durch die Gegend reisen musste, bis ich nun beide Koordinaten in den Händen hatte.
Du hast es aber geschafft.
Ich habe es geschafft, ja.
Da war der aber noch in Mecklenburg unterwegs, oder?
Da war er noch in Mecklenburg unterwegs. Also ich hatte es nicht ganz so schlimm. Die weiteste Reise, die ich hatte, war von hier nach Rostock. Rostock ist ohnehin eine Reise wert. Das war noch gut zu schaffen.
Denn wir hatten ja jetzt gerade, und das war ja auch nochmal Thema im vergangenen Podcast, die unglückliche Situation, dass sich Yang etwas verirrt hatte. Dass also jemand nicht wirklich geguckt hat, was der tun soll und dann das Ding erstmal mitgeschleppt hat. Wo war der zwischendurch?
Der war in Südbayern irgendwo, in der Beuroner Höhle, glaube ich, so hieß das. Und zwischenzeitlich war er ja auch schon noch in Vorpommern da hinten. Da sollte er ja eigentlich auch nicht hin, wenn man das sich genau durchgelesen hätte. Ja, und da hat ihn jemand mitgenommen und in Bayern ausgesetzt.
Hast du denn ordnungsgemäß so ein Schild dran gemacht, dass der nicht wegreisen soll? Oder muss man ins Internet gucken?
Nee, das ist echt...
Man sieht es gleich.
Man sieht, ja, klar, das sind die Missionen, steht da drauf, ganz eindeutig.
Das Problem ist nur, dass, glaube ich, die Bedingung, dass es in Mecklenburg bleiben soll, der dritte oder vierte Punkt ist. Und es mag sein, dass nicht jeder bis zum Ende liest.
Kennt man ja. Lest ihr Listings immer, bevor ihr losgeht, oder erst hinterher?
Ja, hinterher wahrscheinlich. Deswegen kann man auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, aber... Weil wahrscheinlich weiß auch nicht jeder, wo die Grenze von Mecklenburg zu Vorpommern ist.
Naja, also ich würde sagen, wenn man erstmal in Bayern oder Baden-Württemberg ist, dann ist die ganz sicher überschritten.
Nee, nee. Bloß dann ist es ja schon zu spät. Man kann dann schlecht wieder zurückreisen.
Dann muss es wirklich die Post sein. Nee, es deckt sich fast mit meinen Lieblingscaches. Also die Trolle, da habe ich ganz besondere Erinnerungen dran, zumal es mein erster Cache mit Arno von den Ardos war. Also die Serie, die habe ich mit ihm zusammen gemacht. Das war großartig. Ich hatte allerdings beim Nachtcache nicht viel zu tun. Das hat er komplett alleine durchgezogen. Das hat irgendwie... pro Station nicht lange gedauert und ich habe mal nur zugucken können, bewundern und woher weiß der das, wo das Zeug ist. Und da wiederum ist natürlich die 2 meine absolute Lieblingsstation gewesen. Also die jetzt leider dank, also nicht Station, Cache, also der zweite aus der Serie, ist mein absoluter Liebling gewesen. Schade, dass da die Muggels so eifrig waren. Magst du sagen, wie der funktioniert hat, die 2? Kannst du ja jetzt
eigentlich, oder? Kann ich ja ruhig sagen. Also es war, ich habe da einen Hinweis gegeben im ersten Teil, dass man da nach einem Hilfsmittel suchen soll bei den Koordinaten. Und das Hilfsmittel war eigentlich nur ein Rohr, habe ich dann im Boden reingehauen und in dem Rohr war eine Angel drin. Und da hatte ich oben so ein Röhrchen dran gemacht. Die Angel musste man nicht noch zusammenbauen und oben unter der Brücke hing die Dose. Da konnte man nur mit der Angel ran, konnte die aushebeln und dann halt, die musste man natürlich erst finden da oben an den Koordinaten. Und dann konnte man die mit so einer, die Angel war ungefähr 3,50 Meter, da konnte man anders nicht ran, musste man die oben aushängen. Und dann konnte man halt lesen, wie es weitergeht. Der Final, der war bei Teil 2 nicht weit, der war nicht weit weg. Also das war im Prinzip der Kick dabei, so diese Angel zu finden und dann nicht da das zusammenzubauen.
Ja, genau, das fand ich großartig, weil ich erinnere mich noch dran, da war ich auch erst, also da habe ich sogar zuerst gefunden vor Arne, was echt nicht leicht war. Jedenfalls habe ich bei diesem Rohr, da hat man eine Abdeckung drauf auf dem Rohr, ne?
Ja.
Da war noch was oben drauf. Habe ich jedenfalls abgemacht und habe noch so, was ist denn das? So, und dann dauert dieser Klicker, Klicker, Klicker. Da hörte man wirklich so die Groschen fallen. Und dann haben wir nach oben geguckt und dann war das Döschen.
Das hat mir, wo ihr da wart, war das eigentlich am Anfang noch ein bisschen anders. Da hatte ich den Mikro, wo der nächste Hinweis drin war, eigentlich mit Magneten an dieser Kabelbahn festgemacht oben. Ja. Aber der ist mit der Zeit runtergerutscht vom Eigengewicht. Deswegen war das nachher mit dem Haken dran und oben eingehängt in dieser Kabelbahn, die unter der Brücke war.
Was es wahrscheinlich ein bisschen schwerer macht, oder? Auf alle Fälle ihn wieder aufzuhängen, ne?
Ja, natürlich, man muss da schon ein bisschen zirkeln, das ist richtig.
Da hast du also sehr viel Vertrauen in die Kescher-Gemeinde bewiesen.
Na, den mache ich immer.
Was ist denn weggekommen eigentlich, die Angel?
Die Angel, das Rohr war auch weg. Es war oft so, dass ich dann eben einen DNF gekriegt habe und so, dann bin ich wieder hingefahren, das war ja mal noch ordentlich eben mal so in der Ecke. Dann habe ich die Dose unten zertreten gefunden oder irgendwas und dann irgendwann hat man auch keine Lust mehr, da noch immer wieder was zu machen, wenn das immer kaputt geht. Und dann das letzte Mal, da war sogar die Angel nebst Rohr weg. Also okay. Da habe ich dann gesagt, nur Schluss.
Ja. Zumal das Rohr gar nicht auffällig war. Also das war überhaupt eigentlich so nicht auffällig, dass das unauffällig war. Also wir hatten das mit dem Rohr zum Beispiel gar nicht entdeckt gehabt, das Hilfsmittel. Erst bei der Cash-Kontrolle, wo wir mit dabei waren, haben wir gesehen, wie das eigentlich gedacht war. Bei uns war das nämlich noch
mit dem Magnet.
Nicht ganz. Bei uns war das noch mit dem Magnet und da der Magnet also nicht senkrecht befestigt war, sondern seitlich, ist er so mit der Zeit wahrscheinlich durch Regen und Wind und so weiter ein wenig runtergerutscht, so dass aufgrund meiner Größe ich da recht gut rankam. Und das Rohr ist uns gar nicht aufgefallen, weil das war also auch gleich an diesem Kabelschacht, das war so wie, das gehört einfach dazu. Und erst bei der Cash-Kontrolle, wo wir mit dabei waren, da haben wir erst gesehen, wie das ursprünglich gedacht war, haben wir gedacht, oh, ist das genial. Schade,
dass das für uns nicht so war. Dass du mir das gesagt hast, dass es da runtergerutscht war, da habe ich das erstmal geändert. Das hätte ich ja sonst gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, die Magneten sind stark genug. Das kann man gar nicht glauben.
Also, gar schaurig ist es, durchs Moor zu gehen, ist wirklich ein umwerfendes Rätsel. Ich könnte mich pesten, dass ich nicht drauf gekommen bin, weil es ja ausnahmsweise mal nichts mit Mathematik zu tun hatte. So viel darf ich sagen, oder?
Natürlich.
Ja. Also nichts mit Mathematik oder Physik. Also ich hätte eigentlich drauf kommen müssen. Müssen wir nicht weiter. Jedenfalls war da Sören so freundlich und hat mit dem einen oder anderen Hint ausgeholfen, der allerdings so dermaßen kryptisch war, dass es schon wieder ein Rätsel für sich war.
Also ich muss sagen, ich habe wirklich nichts verraten. Es waren wirklich ein paar Anschubser bis in die Richtung. Wobei, ich gebe zu, vielleicht waren die Hinweise mehr komplizierter als das Rätsel selber.
Naja, es hat auf alle Fälle ein neues Rätsel aufgemacht, aber dem bin ich ja dann Herr geworden. Also ist ja Gott sei Dank gelungen. Nee, ich finde, bei dem Rätsel ist es so geil, weil es gibt so irre viele Möglichkeiten. Also man fängt wirklich an, alle möglichen Varianten durchzuspielen. Man fängt an, naja, das darf ich ja alles nicht sagen, aber man macht jedenfalls alles Mögliche und dann ist es nachher genial. Einfach nur.
Ja, und bei uns war das so, ich habe die halbe Nacht an diesem Rätsel gesessen und irgendwann konnte ich nicht mehr und bin schlafen gegangen. Anja hatte mal wieder Dienst, damit eben alle wissen, wann sie so Dienst hat. Und sie kommt eigentlich müde geschafft von der Arbeit nach Hause und ich sage, guck dir das mal an. Und sie guckt da drauf und sagt, hast du schon das probiert? Oh nein, das darf nicht wahr sein. Und das war's.
Ja, ja, und das war ja bei den Ados ähnlich. Ne? Die lockten es jedenfalls so. Dass auch, Arne wollte sozusagen die Hardcore-Methode anwenden, aber bevor er damit fertig war, hatte Do schon den Rest gelöst und war schon drauf gekommen. Was ich mich jetzt gerade angesichts deines ganz neuen, ausnahmsweise mal Tradis, gewundert habe, ist, wie kommst du auf die Orte? Also da zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ne? Es ist also, kann ja jeder sehen, der letzte Tradi liegt an der Brücke. Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, aber wir haben in Schwerin ja ein paar mehr. Es ist ein T5 und D...
D1,5, glaube ich, habe ich den gegeben.
Ja, aber ein so. T5, also ganz klar irgendwas mit Hilfsmittel. Genau habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber genau da ist schön, aber wäre ich jetzt nicht... Wie bist du darauf gekommen, dass man da einen T5er machen kann?
Also ich bin ja ständig auf der Suche nach neuen Orten. Ich sage, überall fahre ich vorbei, da könnte man da noch einen legen oder da noch einen legen. Und ich hatte gesehen, der Heidensee, der da ganz in der Nähe ist, da ist noch gar nichts. Die guckst du einfach mal an, ob man da irgendwo rankommt oder so, ob man da irgendwas machen könnte, ein Multi oder irgendwas. So. Und bei der Gelegenheit bin ich dann auch über die Brücke gegangen, hab gedacht, Mensch, du kannst da runtergehen. Hab schon lange so eine Brücke gesucht, wo man sowas machen könnte. Und super, und da war richtig, das hat sich richtig alles angeboten, was man so braucht für so einen Brückencatcher. Also das war, da, das ist es, hier machst du was. So. Genau.
Aber auch natürlich viel mit Regionalbezug. Ne? Man sucht ja relativ viel deine Caches auch in deiner Gegend.
Ja gut, immer zu Caches war, dann muss ich auch nicht unbedingt dann noch wieder so viele Kilometer fahren.
Das nee, natürlich. Ja nein, aber das ist ja auch schön. Also ich erinnere an an, wie heißt der lateinische gleich, dein
ich will jetzt nicht... Quod si sic.
Ach so. Genau. Quod si sic.
Quid.
Ja,
quid si sic. Quod ist was anderes, das ist ja von dem Gericht.
Ja, richtig. Durcheinander gebracht. Der zum Beispiel, den habe ich über deinen Wohnort mir erschlossen. Ne? Also ich habe auch mal für verschiedene Zeitungen über das Phänomen geschrieben, das in dem Cache eine Rolle spielt. Insofern wusste ich relativ, also hatte ich eine ziemlich klare Ahnung, wo er sein musste. Diese Ahnung habe ich ja dann mal geteilt mit EW742. Mhm. Als der hier zu Gast war, habe ich so gesagt, naja, da, also ich habe so eine Idee, das kannst du als Auswärtiger nicht wissen, aber ich, ne, da und da könnte er sein. Und dann ist EW742 hin und meldet mir danach, du hast recht. Das war auch schön. Insofern konnte ich relativ sicher dahin tapsen. Wobei bei dem zum Beispiel die Schwierigkeit in der Tarnung bestand. Also ja. Da waren wir so, dass wir das Versteck gehoben hatten, ohne es zu wissen, dass wir es gehoben haben. Also wir haben alles wieder ordnungsgemäß hingelegt und haben gesagt, müssen wir woanders suchen. Das war echt geil.
Also ich muss sagen, cool. Das ist so ganz typisch für die Enya-Caches, dass die Stationen immer total liebevoll umgesetzt sind. Also entweder total kinderfreundlich, dass also Kinder das leicht finden können, oder eben kompliziert, aber so irgendwie witzig liebevoll kompliziert, so richtig handwerklich. Also nicht einfach eine Dose unter eine Wurzel geklemmt, sondern da ist immer Handwerk mit bei.
Und wenn ich jetzt überlege, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass du gar nicht mehr so einfach mal so losziehst irgendwie, scheint es ja wirklich so zu sein, als wenn du im Verstecken eigentlich deine wirkliche Passion gefunden
mittlerweile
hast.
Mittlerweile ja, das ist richtig. Losziehen tue ich mit meinen Kindern, wenn dann von Janis der Kumpel wieder da ist, der Lukas, hast du auch kennengelernt. Und dann geht's los. Dann fragen sie mich immer, wann bin ich mal wieder los und so weiter. Und dann fahren wir auch los. Dann suchen wir uns was raus und dann geht's los. Machen wir meistens am Wochenende. Aber mittlerweile mache ich das nur noch mit den Kindern, wie gesagt, und verstecke da halt lieber mehr jetzt zur Zeit.
Ja, und das bringt ja auch immer Wartungsarbeit mit sich. Also insofern, dem Geocachen bist du ja damit mindestens die gleiche Zeit verbunden.
Auf alle Fälle. Sag ich mal. Vielleicht sogar noch mehr als vorher.
Wie viel Wartungsaufwand hast du so mit 20 Caches? Also ich bin jetzt bei der Hälfte etwa im Auslegen. Und die meisten mit aber zusammen, sodass ich also...
Ja, ich habe einen Cache, der ist, beschäftigt mich doch seit längerem schon. Mein erster, muss ich dazu sagen, den habe ich ein bisschen umgeändert. Der am steinernen Tisch.
Oh ja.
Da habe ich einen kleinen Multi draus gemacht und der wurde oft jetzt von einigen Leuten nicht gefunden. Da war ich ja schon öfter hin marschiert, das ist noch ein kleiner Fußweg immer, so 3-4 Kilometer
mal
hinwandern und immer nochmal wieder und nach.
Das da war ich heute kommt auch schon nicht ran, man muss also wirklich laufen.
Ja, ich weiß, ich war da.
Und da war ich heute auch wieder. Und das eigentlich, ansonsten hält sich es in Grenzen mit dem Wartungsaufwand, nur bei den Mikros, die ich auch mal gelegt habe, aber da boten die sich auch an. Vielleicht weiß ich nicht, ob einer war bei den, war das Land der Apachen zum Beispiel oder bei den Mammutbäumen oder so, da hier Adam und Eva. Und da muss ich halt meinen Logstreifen auswechseln. Ich mache ja auch keine Logstreifen mehr, ich mache ja jetzt Logbüchlein. Hattet ihr auch schon mal über den Podcast drüber erwähnt hier. Dass
aber dann musst du natürlich noch öfter austauschen, ne? Weil so ein Logzettel ist natürlich vom Platz her ungeschlagen. Ist nicht schön, aber...
Es wirkt seriöser mit so einem Logbüchlein.
Ich finde es auch schön.
Ich baue die auch selber.
Ja. Ich habe noch, glaube ich, gar keins davon gesehen.
Am Pfaffenteich, das ist selbst gebaut.
Also den hat es wahrscheinlich schon vorher gemacht.
Den
habe ich erst gemacht.
Ja, aber war Erstfinder, ich Zweitfinder. Ja. Also das war noch die Urvariante. Genau. Aber ich habe mittlerweile schon Leute dahin begleitet. Aber ich kann mich jetzt nicht.
Ja, gut. Ist auch Mikro.
Ist es dann nicht manchmal frustrierend, dass die Caches so wenig gefunden werden? Also deine besten werden ja, einfach weil es gute Rätsel sind, wenig gefunden.
Ist das, was mich ein bisschen frustriert, ist eigentlich, dass unsere Team-Caches so wenig angegangen werden, die wir beide zusammen gemacht haben. Das finde ich ein bisschen traurig, weil die haben es eigentlich verdient, öfter gesucht zu werden.
Zumindest haben wir uns da ganz schön Mühe gegeben.
Na, aber echt.
Also und zwar ist es was, das haben wir auch schon von Hörern dann und wann mal Mails bekommen, die uns auf andere Caches hinwiesen, die so funktionieren, wo wir dann immer nur gedacht haben, haben wir die auch, haben wir aber noch nie erwähnt, können wir jetzt mal machen. Und zwar haben Enya und Söhne Tian insgesamt 3 Caches gelegt. Die ersten beiden muss man gleichzeitig mit 2 Teams angehen. Und der letzte ist dann der Belohnungscache, den beide Teams zusammen als Nachtcache machen können. Also erstmal schon mal eine großartige Kombination, weil man sich eben Leute suchen muss, mit denen man eben auch die ganze Zeit kommuniziert. So viel ist ja nicht gespoilert, das ist ja kein Geheimnis.
Steht auch so ein Listing drin. Ne?
Sehr gut, dann passt das ja. Und am dritten dann sozusagen noch, das fehlt nämlich, glaube ich, dem Kumpel von diesem Cache, der noch irgendwo in Deutschland rumgurkt, dieses Belohnungsding, dass man zusammen einen Nachtcache macht, das finde ich natürlich ganz großartig. Ja, nee, kann ich verstehen, dass das ein bisschen frustet, aber für mich kann ich nur sagen, Team zusammenbauen, es muss passen und so hat es einfach bisher nicht gelungen. Nee, so, aber er steht ganz oben auf der Liste. Also
Es ist ja auch so, dass das solche Caches, die sind natürlich auch aufwendiger, also vom Zeitaufwand. Wir haben also auch versucht, im Vorfeld abzuschätzen, wie aufwendig ist das, um die Zeit reinzuschreiben. Also für die beiden getrennten schätzen wir etwa eine Stunde, wenn man ungeübt ist, vielleicht 2 Stunden. Und für den Nachtteil wird man wohl mindestens 4 Stunden brauchen. Und das ist ja schon ein Problem.
Wie bitte?
Ja, man muss ja dann davon ausgehen, es sind also dann normalerweise mindestens 2 Teams, die das machen, also mindestens 2 Leute, eher mehr. Und die wollen natürlich auch beschäftigt werden. Es soll also nicht so sein, dass das einer sucht und alle anderen langweilen sich. So viel kann man also schon verraten.
Das sind Aufgaben, die man zu zweit oder zu mehr Leuten lösen muss.
Also zumindest es kann.
Ist ja ein Team-Catcher.
Also nicht so, dass das einer macht und alle anderen frieren und stehen rum. Also die Idee ist also wirklich, dass man alle, die da mitsuchen, eigentlich sinnvoll beschäftigt.
4 Stunden.
Und wir schätzen so etwa 4 Stunden. Und das ist ja schon ein Problem. Wer hat diese Zeit dafür? Also das geht, wenn überhaupt, dann nur am Wochenende.
Ja, man hat ja auch Zeit für andere Caches. Das ist ja gar nicht die Frage. Ich frage mich auch, warum ist... Naja gut, Team ist das...
Also es geht jetzt nicht darum, die Leute irgendwie zu schikanieren. Haben wir immer eigentlich immer den Anspruch, dass es den Leuten Spaß macht. Aber die Idee ist eben wirklich, wenn jetzt also eine größere Gruppe das macht, dass sich keiner langweilt, dass alle was davon haben.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Das ist eigentlich eine interessante Sache. Der erste Cache, den wir gemacht haben, war einer von Enya, nämlich der steinerne Tisch. Damals war es noch ein Tradi gewesen.
Aber auch, ne? Das war, glaube ich, auch Abbas erster, ne?
Oh Gott.
Ich glaube, es war Abbas erster, ja. Aber hat das auch mal erzählt. Und den hatten wir damals bei opencaching.de gefunden. Ich hatte es, glaube ich, bei dem einen Podcast schon mal erzählt, dass ich eben diese Open-Source-Variante gut fand und deshalb Opencaching. Und dann bekam ich also von Enrico eine E-Mail, dass das Open Caching zwar ganz nett ist, aber die meisten sind immer Geocaching. Und so kam erstmal der erste Kontakt zustande.
So wie ich vorher von Arne gekommen
bin. Ja, genau. das Gleiche. Und es stellte sich nun auch noch heraus, dass wir beide im selben Ort wohnen. Aber da ist eigentlich die Sache noch nicht so richtig entstanden. Und dann bei den, wo sind die Trolle, im Nachtteil, hatten wir dann doch ein recht ausführliches Log geschrieben, wo wir auch vermutet hatten, dass wir dem Owner begegnet sind. Was sich aber herausstellte, war nicht so. Und das Wochenende danach war das erste Dosenfischer-Event. Und da sind wir uns dann wirklich persönlich begegnet. Und irgendwie stimmte die Chemie. Also wir haben da, glaube ich, eine Stunde beide uns nur unterhalten. Und von da an waren wir im Prinzip ein großes Team. Ne?
So, kann man so sagen.
Macht ihr viel zusammen an Caches?
Ja, viel nicht. Aber die größeren Sachen machen wir eigentlich immer gemeinsam. Ein paar Caches haben wir gemeinsam ausgelegt. Und wir tauschen teilweise auch unsere Cache-Ideen aus, so wenn jeder für sich mal sowas was machen will, ohne dass wir jetzt dem anderen schon alles verraten, aber eben
du... Davon gehe ich mal aus. Ich meine, ich habe mich schon gewundert, dass du als Erster da bist, aber okay.
Nee, aber so was könnte man machen? Also ich habe da so gewisse Ideen, ohne dass man jetzt also schon genau spoilert, aber einfach so Konzepte so bespricht. Das ist ganz interessant.
War ganz lustig mit dem Team-Cache nochmal. Da haben wir beide Dinge gesagt, lass uns mal was zusammen machen. Und ich habe da auch schon eine Idee. Und dann sagte ich auch schon eine Idee. So, dann haben wir uns dann im Prinzip gar nicht weiter darüber unterhalten, haben uns das per E-Mail geschickt, unsere Ideen. Ne? Ja. In jedem seiner E-Mail stand drin, wir machen Team-Catche, wo ein Team mit dem anderen zusammenarbeiten muss. Unabhängig voneinander. Wir wussten gar nicht, was der andere wollte.
Das heißt, wir haben im Prinzip beide dieselbe Idee gehabt.
Ach, ihr seid einfach seelenverwandt.
Das war sehr kurios, ne? Eigentlich schon. Ne?
Ihr seid einfach seelenverwandt. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich jetzt fragen wollte.
Also wir sollten nochmal auf Jan zurückkommen. Ich möchte mich bei dem Jerome Dax nochmal ganz herzlich bedanken, dass er das eigentlich so gemacht hat mit dem Jan, dass er den unten rausgeholt hat aus Bayern, über Paris, die kleine Abkürzung über Paris und Frankfurt und Berlin, glaube ich, war er auch noch. Und dann hier wieder zurückgebracht hat nach Schwerin. Das mal ein ganz herzliches Dankeschön. Und wenn er nächstes Mal hier in Schwerin ist, soll er sich melden, dann gehen wir mal ein Bier trinken oder mal einen Catch machen zusammen.
Ja, hoffentlich hört er drauf. Hoffentlich hört er drauf, weil das kann ich ja nur unterstreichen. Dann gehen wir zusammen weg.
Ja, und die Idee fand ich
auch. Machen erst einen Enya-Catch und danach gehen wir ein Bier trinken.
Okay,
und die Idee fand ich ja total gut, nicht nur den TB hierher zu bringen, weil das ja nun auch noch ein TB ist, der an der Leine liegt, der also bloß in einem bestimmten Gebiet sich aufhalten darf, aber jeder TB ja reisen will. Hat ihm einfach nochmal ein paar Kilometer verpasst und ihm richtig schöne Orte zu zeigen gegeben. Fand ich klasse.
Ja, allerdings.
Ja.
Es gibt, das liegt auch wiederum bei euch in der Gegend begründet, ja, einen ganz besonderen Ort will man gar nicht sagen, aber einen, naja, ich sag's aber, die Warnow. Die Warnow hat's dir angetan. Wie viele Caches sind, also dürfen wir nicht sagen, was sind für Mysteries dabei, ne? Oh, das ist ja alles kompliziert hier. Aber ist schon sowas wie dein Hausfluss, ne? Will ich mal
ja,
so.
Du hast ja auch einen dazwischen. Oder ihr, ne? Den Brückenwächter habt ihr auch noch dazu.
Ja, ja, den haben wir dazwischen geknallt.
So, ich mag immer so, ich muss immer irgendwo Wasser haben und so ein bisschen schöne Orte, so, das brauche ich immer so. Ich würde nie mitten im Wald einen hinlegen oder irgend sowas, das würde ich nicht machen. So die Walos, die, da bin ich immer gerne. Da lege ich auch ein Kätzchen, da sollen andere auch gut finden.
Ja, und dann ja durchaus auch mit missionarischem Eifer, ne? Also der eine, den ich sträflicherweise umgangen habe, nämlich der Warnow-Paddler, ist ja auch ein relativ alter von dir, ne?
Ja.
So im Vergleich. Der beginnt ja dann, also man soll ja an einem bestimmten Ort ein Kanu mieten und losfahren.
Was habe ich ja? Das?
Weil man soll sich das auch angucken. Eigenes
mitbringen. Das ist ja dann jedem dahingestellt.
Klar.
Wir haben aber eins gemietet.
Ja, und es gab
auch eine Belohnung.
Ich wollte gerade sagen, und es gab ja auch noch.
Am Anfang. Und das zweite Mal auch nochmal, habe ich auch nochmal
einen. Das war nochmal erneuert. Gab es noch so eine Bonuskarte sozusagen, wo man an dem Ort das Kanu ein bisschen günstiger
ja.
mieten kann. Wie schön der ist, das haben ja viele andere schon geschwärmt. Am dollsten Phoebe Meyer und Rex Kramer, die mit ihren Kindern gleich ein paar Tage Urlaub gemacht haben an der Warnow. Gibt es denn irgendeinen Grund, der dich prädestiniert zum Geocaching? Also ne, bei Sören haben wir ganz klar, der sagt ja immer, Geocaching ist wie für ihn gemacht. Ne? Triathlet, Navigator
und was früher war immer Orientierungsläufer.
Orientierungsläufer, genau. Ne? Das war drei, also da ist, als wäre Geocaching für dich erfunden. Gibt es was bei dir auch, wo du sagst, was in deiner Vergangenheit irgendwie gibt so Geschichten?
Eigentlich nicht.
Als Kind Schnitzeljagden gemacht. Immerzu.
Eigentlich nicht. Ich finde das bloß...
Deinen Eltern Sachen versteckt, die sie noch nicht gefunden haben?
Nee, eigentlich nicht.
Ich denke, bei dir ist das so, diese für Kinder was zu machen. Denn du hattest mir mal erzählt, dass du in der Gegend vom Brückenwächter mal für, ich weiß gar nicht, für die Fußballkinder da eine Schnitzeljagd ausgelegt hattest. Mhm. Auch so richtig raffiniert, richtig toll. Also es scheint wohl mehr so diese Sache zu sein,
Da hatte ich alle Ideen,
Kinder zu überraschen.
Da hatte ich so ein paar Ideen mit verarbeitet, die ich schon von anderen Catches kannte. Das magnetische Pendel und all sowas. Wir haben da eine Fahrradtour hingemacht und da waren eigentlich 10 oder 12 Kinder waren dabei. Da bin ich dann Tage vorher im Wald und habe da genau bei eurem Brückenwächter auch einen Catcher schon gelegt. Da sollten sie halt die Sprossen zählen von der Brücke, die da ist und so weiter. Und dann pendeln im Wald und solche Sachen. Und ja, und dann halt habe ich noch einen Lift gebaut mit einer Briefform am Baum und solche Sachen. Und da habe ich dann für Kinder was gemacht. Und für Kinder mache ich gerne was. So, die sollen sich freuen daran.
Wir haben ja nur bei dir die groteske Situation. Also normalerweise ist das Dankeschön für den Owner das Log. Ne? Also und damit auch viel Motivation, sich eine besondere Mühe zu geben. Du gibst dir besondere Mühe, aber kriegst relativ wenig Logs und hörst trotzdem nicht auf, dir besondere Mühe zu geben. Was motiviert dich? Wieso?
Also mit den Logs, das stimmt ja auch so nicht 100%. Ich krieg schon
schöne Logs. Aber das ist schön, ne?
Aber nicht so viele. Also die hätten ja viel mehr verdient eigentlich. Also wenn man sie mit manchen
anderen vergleicht. Das kann ich nicht beeinflussen. Weiß ich nicht, woran das liegt. Es gibt so einige, die werden kaum gelockt.
Nee, aber dadurch fehlt das Dankeschön sozusagen, habe ich immer den Eindruck.
Aber es gibt auch viele schöne. Also wenn nicht so oft, aber viele sind auch schöne. Und viele sind auch mit Fotos und da freut mich dann immer. Ich finde, ich denke mal, das ist bei jedem so, ne? Bei jedem, der einen Catchy gelegt hat.
Du lockst auch selber viel mit Foto, ne? Ja, eure Galerie ist ganz
ja, klar, ordentlich, das mache ich, ne? Das mache ich immer. Weil ich erwarte es ja auch von anderen, dass es bei meinen Catches so gemacht wird. Mache ich das natürlich selber auch.
Und sind dir Zahlen wirklich egal?
Ja.
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 Also auch beim Auslegen zählst du nicht mit. Wusstest nicht, dass es jetzt... Ah, wahrscheinlich wusstest du
es. Ich habe heute nochmal geguckt. Ich wusste es aber nicht genau, dass es wirklich jetzt 21 sind. Das
ist für mich ja völlig unglaublich.
Nee.
Ich habe gar kein Verständnis für. Wie kann man denn so leben? Das geht auch gar nicht.
Was ich nur wieder nicht verstehe, wo du doch immer so zum Beispiel so mathematische Mysteries überhaupt nicht magst, aber bei Statistiken fährst du total auf Zahlen.
Absolut, absolut. Ich finde es einfach, naja, also da geht es ja nicht um die Zahlen an sich, sondern es geht wirklich dieses Zugucken, wie es wächst. Dann das, was wir damals mal bei diesem kleinen Extra-Podcast für Pixel und Debody gemacht hatten, zu gucken, was war, also immer noch mal wieder, ne? Was waren so Meilensteine, wie lange Logs schreibe ich und so. Das... ja, ich weiß gar nicht, aber das finde ich toll, faszinierend.
Und dann ist es ja auch nicht nur der Fortschritt. Es geht ja bei dir nicht nur darum, dass du jetzt sagst, ich habe sehr, sehr viele, sondern es geht ja auch darum, dass das so schöne Zahlen sind. Also
im besten Falle, aber da bin ich nicht konsequent.
So.
Da kann ich auch nicht mehr konsequent sein, weil ich mir das nicht mehr aussuchen kann. Also letzte Tour mit den Cyberberries hätte ich gern mit einer runden Zahl beendet, aber es war einfach, der Abend war zu Ende, es waren keine Caches mehr in der Nähe, die wir jetzt mal eben hätten abräumen können. Ne, war halt nichts mit einer runden Zahl. Deswegen kann ich da, also so gar nicht das hätte, dass immer eine 5 oder eine 0 hinten steht. Aber so leicht ist es halt mittlerweile nicht mehr hier in Schwerin für mich.
Naja, wir arbeiten dran. Das ist
ja, bitte. Das macht ihr sehr ordentlich. Wobei habt ihr bemerkt, dass also hier 60 Meter von hier ein Cache liegt?
Habe ich gerade ja, schon gesagt, hier ist der Startpunkt von dem neuen.
Abgefahren, oder?
Von dem letzten Outbreak.
Nee, vor allem müsst ihr euch vorstellen, die Mail kam rein, ne? Und es steht ja mal da, so und so weit von deinen Home-Koordinaten weg. 0,05 Meter.
Ich hatte Kilometer. Auf der Karte habe ich es mir angeguckt, dachte, Mensch, ist das nicht das Küchenstudio?
Die erste Station? Das ist wirklich hier so 60, 70 Meter weg. Ja. Und ich wusste nicht, dass hier eine alte Stadttor ist.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Muss ja offensichtlich, ne?
Ja. Also die Cache-Idee finde ich interessant. Also da bin ich schon ganz gespannt drauf.
Aber das Problem ist vor der Öffentlichkeit. So. Steht ja drin, dass viele Muggel
ja, an allen Stationen... Ja, da lasse ich mich überraschen. Das Problem sehe ich eben bloß noch, wie ich es realisiere, eigentlich genauso, wie der Owner es im Listing schreibt, mit dem Fahrrad. Mit dem Auto kann man dann schlecht parken und zu Fuß 7 Kilometer. Ich würde es dann auch gerne mit den Kindern machen, wird ein bisschen anstrengend. Also müssen wir mit dem Fahrrad fahren.
Ja, wobei wir sind ja... mal sagen, über welchen Cache wir jetzt eigentlich reden, wie der genau heißt. Und
das kann nicht schaden. Wie heißt denn der genau?
Stadttor um 1850...
Schwerin Outbreak Nummer 30.
Ach stimmt, das ist einer der letzten Outbreaks, ne?
Ja, der stand noch sehr lange offen.
Da hast du dich ja auch wahrscheinlich wieder. Da ist ja Enya dann auch, ne? Das müssen wir hier hören. Da ist ja dann auch ein Sack. Ne? Also Enya ist verantwortlich, das müssen wir wieder von vorne erzählen. Enya ist verantwortlich für die Urzelle Outbreak. Ne? Also Enya hat einen Cache gelegt, aus dem man legefertige Mikros entnehmen konnte, die waren alle nummeriert und die war man dann aufgefordert, möglichst sinnvoll in der Gegend zu verteilen. Jemand, der das nicht getan hat, der also einen nachweislich entnommen hat und die etwa nicht in die Gegend gelegt hat, der wurde erst andersfarbig, dann wurde die Schrift größer, so als Mahnung auf dem Cache-Listing. Irgendwann blinkte sie. Also man war richtig so an den Pranger gestellt. Man musste da echt ran.
Aber es stand ja auch an den Bedingungen, wenn ich einen Catch, ein Mikro entnehme, dann muss ich den innerhalb von 14 Tagen verstecken.
Dann hättest du vielleicht das Log löschen können, aber Leute an den Pranger stellen. Nein, fand ich, es war ja witzig, muss man nur eben...
Und das sind ja auf jeden Fall wirklich ein paar schöne gekommen.
Darf man halt einfach nicht so bierernst nehmen.
Und eben auch für Leute, die so Statistikliebhaber sind, doch, denke ich, auch noch einiges an Beifang dadurch entstanden.
Ja, und es sind ja auch, das ist ja das Erstaunliche, selbst bei diesen Mikros sind keine wirklich schlechten Caches bei rausgekommen. Also mit das Schönste finde ich tatsächlich, den Kleinen in die große Dose zu legen, so wie ihr das gemacht habt mit eurem Multi da zum Pinoisé runter. Das finde ich eine sehr schöne Lösung. Die Bolzens haben was Umwerfendes draus gemacht. Und es ist.
Das liegt mir so am Herzen, das erst nochmal anzusprechen mit den Bolzens. Also wir haben den auch schon beide gemacht, Sören und ich. Und
das ist so traurig,
dass der darf einfach nicht sterben. Der ist so klasse.
Also ich habe noch nicht alle Outbreaks gemacht, aber von all denen, die ich gemacht habe, würde ich sagen, ist also der Outbreak Nummer 18 von den Bolzens für mich mit Abstand der schönste. Ja. Das ist richtig schade, dass der jetzt archiviert ist. Ja. Also das war wirklich eine... Ja. Die Location war super. Die Aufgabe ist ganz klasse und da passiert eben so viel im Kopf. Mhm. Also finde ich.
Aber die haben auch gute Gründe, warum sie das im Moment wirklich nicht schaffen. Also da kann nur einer, also wenn sich jemand zur Adaption anbietet, denke ich, sind sie gern bereit. Also falls ihr da noch irgendwie ein Zeitfenster habt irgendwo, das würden sie, glaube ich, sofort mitmachen. Nur die beiden, das weiß ich, werden es demnächst nicht mehr schaffen, sowas zu warten. So war ja auch ein Erstlingswerk. Nee, eben gerade haben wir geredet, das habe ich jetzt mir rausgesucht in der Zwischenzeit, von einem Cache von Dorfkind, Schweriner Outbreak Nummer 30, Stadttore um 1850, GC1H9VE. Und damit haben wir auch schon fast die Lage des Küchenstudios wieder etwas mehr verraten. Aber wie Arma letztes Mal schon sagte, steht im Impressum, mein Gott.
In Tarnt.
Ist eh nicht geheim.
Und kriegt ihr nicht auch sogar richtig Papierpost gelegentlich?
Wir kriegen gelegentlich Papierpost, ja. Und das finden wir auch gelegentlich ganz, also nein, das finden wir eigentlich immer ganz schön. Tante Hanna ist schon ganz schön sauer. Sag mal, Papa, du bekommst immer ein Paket und ich bekomme keine.
Das ist jetzt eine versteckte Aufforderung, doch an Tante Hanna mal ein Paket zu schicken.
Also sagen wir so, es würde den Familienfrieden enorm fördern, wenn jetzt jemand im nächsten Paket was für Tante Hanna mit reintun würde.
Was mag denn Tante Hanna so?
Was mag denn Tante Hanna so? Alles, was glitzert und blinkt und das ist ein Mädchen halt, ne? So, da ist Hanna echt Mädchen. Wir waren neulich bei der Dose von Wölfi. Das wird ein echt Regional-Podcast, ne? Müssen wir wahrscheinlich ranschreiben nachher, wenn wir ihn online stellen. Da bei der Dose von Wölfi. Im alten Auto, wie hieß Autodrom nicht? Er hat es ja nicht Autodrom mehr. Verkehrskarten, am alten Verkehrskarten. Und da
wir
war. Die
kriegen bloß als Autodrom.
Ja, genau. Und da war so ein Haare nach hinten Haltetuch drin. Da war kein Halten, ne? Ich bin echt, wir haben alles durchsucht, wogegen wir das tauschen können. Ja, weißt du, richtig so Privatzeug dann irgendwie, was gar nicht zum Tauschen gedacht war, reingepackt, einfach nur damit sie dieses Tuch haben konnte, weil es glitzerte an manchen Stellen. Wie gesagt, mit deinen Jungs tauschen die? Also mit deinem Jungen tauscht er?
Ja, wir haben auch eine Tasche voll mit. Es ist ja die Yu-Gi-Oh!-Zeit bei meinen Jungs ist ja vorbei. Diese Karten und so, die haben wir dann mit, die legen wir auch dann halt, wo auch so Kindersachen drin sind, legen wir gerne mal eins rein und auch. Ach, wir haben eigentlich immer was dabei, immer schöne Sachen.
Ich denke, das ist wohl bei allen Kindern so, also bei unseren auch, die wollen also tauschen und selbst unsere ganz Kleine, also die ist ja noch 2 Jahre, jetzt wird sie demnächst 3, aber als sie mal gerade 2 Jahre alt war, hat sie schon begriffen, worum es hier geht und als sie dann eine Dose gefunden hat, hat sie also sich auf die Dose gestürzt und ihren damals noch 5-jährigen Bruder beiseite geschubst, dass sie ja den Inhalt der Dose kriegt und sind natürlich auch immer entsprechend enttäuscht, wenn wir also mit Kindern unterwegs sind und da ist eben entweder nur Erwachsenenzeug drin oder eben ein Mikro, wo nichts drin ist. Aber mittlerweile sind sie eigentlich auch so groß, dass man ihnen das vorher, wenn man ihnen das vorher erklärt, dann geht das eigentlich.
Du hast hier in deiner wunderbaren Vorbereitungsmail, in der du mir themenmäßig ein bisschen auf die Sprünge geholfen hast, einen Punkt erwähnt, den ich an dich richten darf. Große Töne, Vergesslichkeit und Versuch einer Wiedergutmachung. Beim Klick komme ich auf TB Hotel Airport Berlin Tegel.
Hä?
Ja. Um mal professionell zu fragen.
Hä?
Wir haben uns im September nochmal einen Kurzurlaub in Griechenland geleistet. Und wenn man schon mal nach Griechenland fliegt als Geocacher, da guckt man natürlich auch nochmal in der Gegend rum, ob es nicht TBs gibt, die irgendwie in die Richtung sollen. So, nun gab es hier in Schwerin keinen. Und Enrico von Enya gefragt, du, wüsstest du nicht noch einen, wo ein TB ist für Griechenland? Und er war wohl auf Cache-Tour im Raum Sternberg oder Güstrow, war das? Wo war das?
Das ich kann es ja sagen, das war dieser Ninja, den hatte der Sandmann gerade reingepackt in den Stein von Sagsdorf.
Ah, der. Das ist ja wirklich was Besonderes.
Das war dieser TB.
Da müssen wir sogar von ganz vorne erzählen, weil dieser Cache wohnt eigentlich in Amerika, ist dann von einer Freundin von mir, die das Cachen so als temporäre Aufmunterung begriffen hat, mitgenommen worden aus Amerika nach Deutschland und dann lag er bei ihr in der Schublade, weil sie nämlich aufgehört hatte zu cachen.
Der Cache?
Ja, der TB.
Der TB.
Lag bei ihr in der Schublade und bewegte sich nicht mehr. Der Owner hatte schon Mails geschrieben.
Achso, vielleicht sollten wir dazu sagen, der TB soll nach Japan?
Ja.
Und wieder zurück. Das ist die Mission, weil sie machen einen Wettlauf mit 4 anderen noch, Ninjas, also Schildkröten.
Ja, ja. Aber was das Besondere ja war, dass der Owner ihn wirklich verloren geglaubt hat. Also das Ding war im Prinzip weg. Ne? Er hatte Mails geschrieben, gab keine Antwort. Naja, und jedenfalls sie ist Rostock und trafen wir uns dann irgendwann mal und sie übergab ihn mir und sagte, na, du machst das doch noch hier, dann nimm du den doch mit. Und ich habe dann den abgelegt und aber das kriege ich öfter mal hin, hatte mir vorher die Nummer nicht notiert, auch ganz toll clever, hat ihn also abgelegt, wusste die Nummer nicht, wollte ihn loggen, habe dann den Owner angeschrieben, weil den wusste ich noch, wer der Owner war. Und der wiederum hüpfte im Kreis durch seine Mail, also das war echt super. Der war total begeistert, dass das Ding wieder da war, hat mir freundlichst irgendwie die Nummer mitgeteilt und dann war er sehr, sehr glücklich, dass das Ding wieder angekommen ist. Und du hast ihn da rausgenommen?
Ich habe ihn da rausgenommen, genau.
Und hast dann...
Hat ihn mir gegeben, weil ich sagte...
Ja, und jetzt kommt
ich kannte ja die Mission, hab mir die Mission durchgelesen, hab gedacht, Mensch, der fliegt im Urlaub und dann kann er den... Ist ja vielleicht kommen da Touristen auch noch von Asien oder so nach Griechenland und die können ihn dann wieder hinnehmen. Das wäre ja idealerweise... Ja,
zumal Griechenland ja schon wirklich ein paar Kilometer östlicher ist, also schon dichter an Japan.
Genau,
hätte er und gepasst. Dann am Tag des Abfluges alles nochmal fürs Cachen kontrolliert, GPS dabei, Fotoapparat, Listings ausgedruckt, alles da. Ab ins Auto zum Flughafen nach Hamburg, Gepäck abgegeben, auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle. Plötzlich durchzuckt es mich. Oh Gott, der TB, der liegt noch auf dem Schreibtisch. Was machst du jetzt? Meinen Großen angerufen, frag mal bei der Post nach, wie lange so ein Brief dauert und wie teuer das ist. Und wohl 4 Tage war die Auskunft und so um die 50 Euro, das war es mir dann doch nicht wert. Dann hatte Enrico noch in verschiedenen Foren gefragt, ob nicht jetzt jemand nochmal nach Griechenland fliegt, dem man also mein TB mitgeben kann. Also
in sämtlichen Griechenland-Foren hatte ich mich angemeldet, habe dann auch gestartet, ob einer aus dem Raum Hamburg nach Kos fliegt in der Zeit.
Aber eben nichts. Und dann war ich dann auch an dem Cache auf der Insel Kos, zu dem Zeitpunkt dem einzigen mit einer größeren Dose, wo ich also den eigentlich reinlegen wollte. Und das tat mir nochmal an der Seele weh, dass ich da also kein TB reinlegen konnte. Und da habe ich mir also fest vorgenommen, wenn ich wieder zu Hause bin, legst du den also nicht irgendwo ab, sondern in einem Hotel, TB-Hotel in der Nähe eines Flughafens und idealerweise eben auch ein bisschen östlich von Schwerin. Und da kam also Berlin in Frage. Und ich wusste, dass ich also jetzt diese Woche planmäßig wieder in Berlin zu tun habe. Und habe ich ihn also mitgenommen und da jetzt in Berlin in dem TB-Hotel Airport Berlin-Tegel abgelegt.
Ist er schon wieder weg, oder?
Und ist auch schon wieder weg, wie ich gesehen habe. Also ich glaube, heute wurde er gerade gelockt, dass das jemand ihn
mitgenommen hat. Dann hoffen wir, dass er irgendwie seine Mission erfüllt kriegt. Weil das war wirklich Quälerei für den Owner. Das war, glaube ich, richtig, richtig hart.
Ja, ja. Also nun war er ja wieder aufgetaucht und der Owner hat sich wahrscheinlich riesig gefreut. Und dann lasse ich ihn jetzt auch wieder so lange liegen und hoffe ich, dass er wieder aufholen kann.
Wie ist das mit Events bei euch? Geht ihr auf Events?
Ja, also ich gehe sehr gerne auf Events, war allerdings bisher erst auf den Dosenfischer-Events und auf dem einen Event von die Stöckelübers in Malchow. Ich würde gerne noch auf das Event in Rostock gehen. Mhm. Und zwar deshalb, man könnte natürlich auch auf alle anderen möglichen Events gehen, aber ich versuche dann auch, da wo ich schon mal cachen war in der Gegend, dass man also vielleicht auch den einen oder anderen Owner trifft und so weiter. Und Rostock haben wir zwar noch nicht allzu viel gemacht, aber 3 Cache oder so schon. Aber müssen wir mal sehen, wie das mit der Zeit passt. Das brauche ich dir sagt man nicht erzählen.
Ja, ja. Rostock habe ich durchaus ins Auge gefasst, aber ich sehe es. Also außerdem, ich muss jetzt für Buxtehude schon einen Kompromiss machen. Ich hatte ja eigentlich mal großspürig in irgendeinem Podcast gesagt, dass ich zu keinem Event mehr gehe, das in der Kneipe stattfindet. So, jetzt ist Buxtehude, auch wenn wir da noch ein bisschen diskutiert haben, in der Kneipe gelandet, ist jetzt auch ein bisschen der Jahreszeit geschuldet, wollte wohl keiner Feuer machen.
Jedenfalls, ich wollte sagen, du bist ja derjenige, der so auf dem Lagerfeuer steht.
Ja, sehr. Also jedenfalls werde ich da jetzt nochmal ein Event machen, das drin ist, aber so im Clock 8 in Rostock, da, nee, ach nee. Nee, eigentlich, ich finde Geocaching gehört nach draußen und deswegen gehören auch Events nach draußen. Und ne, deswegen gefallen mir auch diese Wintergrill-Events oder ne, so hier, das Ding in Hamburg, wo du irgendwie Heilignacht, ne, also vor Heiligabend sozusagen der Nacht da rumstehst am Hafen und so mit Glühwein, das sind so Sachen, die mir gefallen, weil die irgendwie zum Geocaching passen. In der Kneipe sitzen, Stammtische.
Ja, und da hast du den Vorteil, du kannst auch Kinder mitnehmen, also zumindest größere. In der Gaststätte ist das dann blöd, weil die sich dann irgendwo langweilen. Aber Gaststätte natürlich auch den Vorteil, man bleibt einfach trocken.
Ja, ich meine, äußerlich, innerlich hoffentlich nicht, aber äußerlich.
Also meins ist es, wie gesagt, nicht so richtig. Nee, ich komme jetzt auch drauf, weil wir gemeinsam uns ja einen Cache angeguckt haben, der so ein bisschen merkwürdig ist. Nicht, dass er uns betreffe, er ist nämlich in Bochum, der Event-Cache. Heißt Nikolaus 4, das Gelöbnis. Und zwar ist das so ein Cache, wo man beim Listing nicht so genau weiß, meinen die das ernst oder nicht. So, also es scheint so ein Funken Wahrheit drin zu sein, denn letztendlich, wir können das jetzt nicht alles vorlesen, müsst ihr euch selber angucken, GC1H3R6. Irgendwie soll man da alle miteinander jedenfalls so ein Gelöbnis aussprechen, was am Ende dazu führt, dass offensichtlich vernünftige Caches gelegt werden. Ich zitiere mal einen kleinen Auszug. Ne? Ich, und dann wird der Name genannt, gelobe feierlich, dass ich die Welt nicht sinnlos mit Caches zuballere, nur weil da gerade mal Platz ist. Ich möchte meine Mitcacher unterhalten und ihnen Spaß und ein positives Erlebnis ermöglichen und so weiter und so fort. Das ist so missionarisch, das könnte von uns sein. Aber ist eben so als Gelöbnis gemacht. Und da verbinde ich natürlich auch so von Bundeswehr und alle sagen das Gleiche und stehen im Kreis und so. Das finde ich ja schon wieder zutiefst suspekt. Was haltet ihr davon?
Da muss ich mal so sagen, wie schlimm muss das denn da sein mit den Catches, dass sowas entsteht hier? Ich weiß ja nicht, was so schlimm daran sein soll, an den Catches, die es im Ruhrgebiet hier denn gibt. Was
du warst noch nicht im Ruhrgebiet
cachen wahrscheinlich. Nee, ich war noch nicht.
Warst du in Hamburg schon cachen?
Ja, war ich schon.
Und? War das okay?
Ja, ich fand da nun nichts Anstößiges dran, dass man sowas ins Leben rufen muss. Nur ist auch noch die Frage, was ist für den einen schön und für den einen nicht, aber ich weiß es nicht. Was ist denn da so schlimm dran?
Naja, ich glaube, es richtet sich vor allem, da ist es ja nun ein stehender Begriff geworden, diese klassischen Leitplanken-Dosen oder aber auch Schmuddelecken-Dosen. Naja, so Caches, die Welt nicht braucht. Hattest du sowas noch nie, dass du irgendeinen Cache gefunden hast, hinterher gesagt hast, also den hätte ich mir auch klemmen können?
Ja, doch, stimmt. Hatte ich auch schon.
Und ich glaube, es gibt Ballungsräume, in denen gibt es mehr von der Sorte, wo man eigentlich sagt, hätte ich mir klemmen können und weniger richtig schöne. Und ich glaube, aus dieser Haltung heraus entsteht dann sowas.
Also die Idee begrüße ich natürlich, dass man also versucht, die Leute zu animieren, schöne Caches zu legen. Wobei das ist natürlich schon wieder ein Problem, was sind schöne Caches? Also für jeden sind das andere, selbst für einen selber kann schön was unterschiedliches sein. Wenn ich mit Familie unterwegs bin, bevorzuge ich andere Dinge, als wenn ich alleine unterwegs bin oder als wenn ich mit größeren Teams unterwegs bin. Das kann jahreszeitlich abhängig sein und so weiter. Das ist schon mal das eine Problem, was ist schön. Und dann muss ich sagen, gefällt mir eigentlich die Art und Weise nicht. Also das ist so das Negative, also mit der Keule, so eine Art Bestrafung oder so. Ich finde es eigentlich mehr diese Positivmotivation schöner, wie es zum Beispiel Leipzig macht mit dem Cache des Jahres oder jetzt in Schwerin mit Tradis Wanted, wo man also irgendwie sich was einfallen lässt, um die Owner zu animieren, schöne Cache zu legen. Und wie gesagt, was auch immer schön sein mag. Also das finde ich
eigentlich kann man sich darauf, so eine Art. Vielleicht kann man sich darauf einigen, schön im Sinne von, man hat drüber nachgedacht, man hat intensiv drüber nachgedacht, ob dieser Cache sein muss, und man hat beim Legen darüber nachgedacht, wie andere ihn wahrnehmen würden. Ne? Weil das ist nichts anderes passiert ja bei dieser Tradis Wanted Aktion hier in Schwerin. Ne? Man wirft, also die Leute werfen ja nicht einfach Dosen hin, sondern sie machen sich Gedanken, weil sie genau wissen, hinterher kommt so eine Bewertung und man will ja nicht ganz doll abkacken. Ne? Also, dass man da genau, irgendwie gewinnt,
also das glaube ist also im Prinzip
die positive Motivation,
von der du gesprochen hast. Dass ich also, wie du eben sagst, nicht einfach den irgendwo rauswerfe, sondern mir was eben beidenke. Dass ich also von vornherein überlege, was könnte anderen Spaß machen oder was ist jetzt an meinem Tradi jetzt so besonders.
Und das zum Beispiel könnte ja schon eine gute Definition für guten Cash sein. Er muss mir trotzdem nicht gefallen, aber ich weiß, der Owner hat sich richtig Gedanken gemacht irgendwie. Der hat sich in irgendeiner Weise Mühe gegeben. Insofern, das habe ich auch schon überlegt, ob wir das nicht vielleicht anregen sollten. Vielleicht sollte man auch die Bewertung darauf abstellen. Ne? Die sind in diese klassischen drei Kriterien. Ne? Schöne Dose, schöner Ort, na, schönes Rätsel entfällt, weil es ist ja sehr Tradis. Ne? Aber schöne Dose, schöner Ort,
schöne Geschichte,
schöne Versteckidee vielleicht noch oder so. Dass man irgendwie Kategorien findet, ne? Weil sonst vielleicht manche Caches zu niedrig bewertet werden, die nur in einer dieser Kategorien besonders toll sind. Na, das müssen wir nochmal nicht öffentlich ja, besprechen.
Nee, aber für mich war es dann eigentlich schwer, bei diesem Event das nachzuvollziehen, weil ich hatte auch überlegt, nun war nicht jeder Cache, den wir gemacht haben, nun der Super-Cache. Aber ich kann eigentlich mich an keinen erinnern, der so richtig daneben war, also wo ich gesagt habe, also das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Kann sein, dass ich zu anspruchslos bin, kann aber auch sein, dass ich einfach Glück bisher hatte.
Also selbst bei deinen England-Caches, wo du ja
mehr so genau, zufällig... Genau, da hatte ich ja eigentlich das Problem, was ja viele Dienstreisende oder Touristen haben, die also wirklich nur kurz da sind, dass man also doch dann eher die einfachen nimmt. Aber auch da waren das, so viele waren das noch nicht, aber das war entweder ein richtig schöner Ort, wo man sagt, ja, schön, dass ich da war, oder eben schöner Spaziergang oder so, also da habe ich auch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Du hast allerdings mal ein enttäuschtes Kind trösten müssen, steht hier auf meinem Zettel.
Ja, das hatte ich ja auch schon im Blog so ein klein wenig ausgeführt. Wir haben also in Bulgarien einen Cache gelegt und eine Familie aus England hat also dort in Bulgarien Urlaub gemacht und ausgerechnet in unserem Cache ein TB auf Reisen geschickt. Also es war wirklich dann die erste Station und dieser TB gehört also einem, ich glaube, 11-jährigen Mädchen, Louis oder wie auch immer sie sich ausspricht, und hat ihn also da auf Reisen geschickt und der scheint abhanden gekommen zu sein. Also der ist nicht mehr in der Dose drin und ist bis jetzt auch nicht gelöscht worden. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen schon traurig gemacht. Also dass dieses kleine Mädchen, weil ich das dann auch erlebt habe bei diesem einen erwähnten Event in Malchow, wo ich gesehen habe, wie ein anderes Mädchen so ganz erwartungsvoll immer guckt, wie ihr Cache so auf Reisen geht. Und zufälligerweise war zu dem Zeitpunkt der Cache gerade in England gewesen und sich riesig gefreut hat. Tat mir das so richtig in der Seele weh, dass das also gerade in unserem Cache, auch noch gerade beim Start, dieser TB abhanden kommt. Was kann man da jetzt machen? Da kann man ja eigentlich gar nichts machen. Und wir haben uns überlegt, wir haben ein TB geschenkt bekommen oder eine Geocoin von Pegasus. Pegasus 37, und da hatten wir auch schon überlegt, was machen wir mit dieser Geocoin. Und jetzt war eigentlich die Idee, dass wir eine unaktivierte Dosenfischer Geocoin nehmen, an den TB sozusagen ranhängen und der TB die Aufgabe hat, zu diesem Mädchen nach England zu reisen. Sozusagen als Trost, dass sie dann also...
Du glaubst an das Gute im Menschen,
ich versuche es einfach nochmal. Ich versuche es einfach nochmal. Und tja, vielleicht bestätigt sich dann die Regel, dass das... Nee, ich hoffe also, dass er dort ankommen wird. Wird natürlich ein bisschen länger dauern als mit der Post. Macht die Sache vielleicht auch ein bisschen spannend. Aber Also,
wirst du ihr vorher per E-Mail mitteilen, dass sie den verfolgen kann?
Ja, ich habe...
Dann sieht sie ihn wieder scheitern.
Dann hoffe ich nicht, dass er scheitert. Ich hätte es natürlich wirklich als Überraschung lassen können. Aber da war ich einfach zu gespannt, zu aufgeregt. Deshalb habe ich also diesem Team schon eine E-Mail geschickt. Dem Link auf den TB. Wollen wir hoffen...
Antwortet nicht.
Nee, noch nicht.
Schwebt also noch.
Schwebt noch, ja. Wollen wir hoffen, dass er ankommt. Und dass keiner versehentlich, ich gehe mal einfach davon aus, ich glaube an das gute Menschen, versehentlich jetzt die Dosenfischer Geocoin dann aktiviert und für sich benutzt. Es ist
eindeutig Risiko,
draufgeschrieben, aber Risiko ist da, aber das gehen wir ein. Ja.
Wunderbar, dann gehen wir jetzt gar kein Risiko ein, indem wir jetzt einfach, und ihr werdet nicht glauben, nach 50 Minuten das Mikrofon ausschalten, sagen vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich sage nochmal vielen Dank an Enya, der hier war, der Mystery Mann in und um Schwerin. Vielen Dank an Sören, und dass es keine Grüße gibt, habt ihr schon gemerkt. Tschüss.
Tschüss.